Es ist ja jetzt nicht mein erstes Mal, wo ich bei euch bin, aber ich freue mich wieder bei euch zu sein. Dankeschön. Ich freue mich wieder bei euch zu sein und ich mache den Weg gern nach Berlin. Ihr seid eine tolle Gemeinde, ihr habt ein tolles Team hier. Aber ich muss sagen, euer Lobpreisteam ist wirklich gut oder spitze, wie ihr es haben wollt. Ja. Und ich find's gut an dem Tag. Palmsonntag ist ein besonderer Tag für mich. Wenn ihr so ein bisschen meine Geschichte kennen würdet, ja, Palmsonntag ist der Tag, wo ich aus meinem Waisenhaus in das Auto zu meinen Adoptiveltern eingestiegen bin und in meine neue Heimat gefahren bin. Das ist für mich Palmsonntag, egal ob das jetzt am 13. April oder am 28. März damals war, das ist egal. Für mich hat es immer so eine besondere Bedeutung. Und ich glaube, Palmsonntag hat wirklich eine besondere Bedeutung für jeden von uns. Ja, wenn wir es mal runter definieren und sagen, Palmsonntag ist der Tag, an dem du Ja zu deinem Herrn Jesus gesagt hast. Amen. Als du Ja gesagt hast zu ihm, komm in mein Herz hinein. Komm und zieh ein, ich heiße dich willkommen, ich bereite dir die Kleider aus, ich nehme die Palmwedel, ich heiße dich willkommen in meinem Herzen. Und wenn dann kam er und hat Einzug gehalten in unsere Herzen, bei wem hat er Einzug gehalten? Siehst du? Und das ist das, um was es geht. Er hat Einzug gehalten und ich werde eine Predigt darüber halten, dass es tatsächlich so eine Woche gibt, in die wir jetzt hineingehen, in diese Karwoche, wo wir leben, wo unsere Beziehung mit unserem Herrn vielleicht ab und zu dann doch nicht so geblieben ist, wie sie am Palmsonntag war. Wo wir festgestellt haben, hey, da gibt's im Alltag Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten oder wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ich habe den Feuereifer gehabt, ich habe die Leidenschaft gehabt, ich habe die Hingabe gehabt. Die Bibel spricht von der ersten Liebe zu Jesus. Ja, ich hätte alles einreißen können. Ja, und ich bin mit meiner Leidenschaft, ich bin also ganz kurz zu meinem Background. Ich war 25 Jahre alkoholabhängig. Ich habe 3 Jahre davon unter der Brücke gelebt. Ja, und bin dann über eine christliche Reha-Arbeit, die in der Oberpfalz ist oder war, bin ich zum Glauben gekommen. Und dann bin ich mit Leidenschaft ausgestattet worden und ich habe meinen Jesus geliebt und ich bin voller Eifer losgezogen, bin nach Afrika ausgereist, habe 1,5 Jahre in Uganda gelebt und es war alles, ich habe gedacht, das ist alles wunderbar, der Weg geht nur noch steil auf Richtung Himmel und alles ist wunderbar. Amen. Geht euch allen so, ne? Ist alles wunderbar seit eurer Bekehrung. Ne? Und dann bin ich in Uganda gewesen, dann habe ich festgestellt, es ist vielleicht doch nicht ganz so. Dann habe ich festgestellt, dass das Leben ganz andere, der Alltag mit Christus eine ganz andere Herausforderung ist, wie nur schönes Wetter. Und Christsein ist nicht nur schön. Christus ist immer gut, aber christliches Leben hat Probleme und Herausforderungen im Alltag. Magst du mal Amen dazu sagen, wenn es dich betrifft? Ja. Und dann lebst du in diesen Herausforderungen und du machst deine Fehler und du darfst die Fehler machen, ja. Und dann habe ich also, ich bring's auf einen ganz einfachen Punkt, weil ich habe da kein Problem, mich selber so darzustellen, wie es wirklich ist. Du hast versagt. Du hast als Christ versagt. Du bist an die Mauer gelaufen, ja, und du hast einfach versagt. Ja, deine Liebe zum Herrn ist irgendwo abgebrochen, dein Versagen, und dann kommen Selbstanklage, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Bei mir war es so, ich bin nach Deutschland zurück, ich habe in Uganda einige Fehler, einige Erfahrungen, würde ich heute sagen, machen dürfen und mit diesen Erfahrungen bin ich nach Deutschland geflogen, zurückgeflogen und war von mir dagestanden und habe zu Gott gesagt, siehst du nicht mal, du kannst was mit mir anfangen, selbst bei dir versage ich. Und das war mein Punkt. Und da bin ich von der, wo ich rausgekommen bin, ein Jahr später war ich genau da wieder, wo Gott mich eigentlich rausgeholt hat, nämlich auf dem Weg unter die Brücke. Ich bin aus Frankfurt von unter der Brücke raus und war eines Tages wieder in Frankfurt gesessen und war wieder im Alkohol verfallen und wollte nicht mehr leben, weil ich keine Hoffnung, keinen Sinn mehr gesehen habe, weil ich gedacht habe, hey, wenn Gott schon nicht mit mir zurechtkommt, wer soll denn dann noch was mit mir anfangen können? Das macht keinen Sinn, das macht überhaupt keinen, da komme ich nicht weiter. Und dann saß ich da unter der Brücke, dann saß ich da in Frankfurt und dann kommt der Punkt, Gott greift ein, wenn du Ja zu ihm gesagt hast. Gott lässt dich nicht im Stich, Gott versäumt dich nicht. Es ist seine Verheißung, wenn du dich bekehrt hast, wenn du Ja zu ihm gesagt hast, hat er Wege und Möglichkeiten zu dir zu sprechen, dich wieder abzuholen und dich wieder hineinzubringen. Und das ist das Gute, was ich erleben durfte, dass Gott einfach wieder Ja gesagt hat. Jetzt magst du denken, okay, das ist bei dem Typen da vorne, mag das vielleicht so sein, er hat es vielleicht nicht gerafft, um was es wirklich geht. Ich möchte jemand aus der Bibel vorstellen heute Morgen, der auch nicht gerafft hat, um was es wirklich geht. Ja, und dem Name ist Petrus. Kennt jemand zufällig Petrus vom Namen her wenigstens schon mal? Und die Geschichte von Petrus? Petrus war so der Typ, mit dem identifiziere ich mich wirklich sehr gerne. Ein leidenschaftlicher Verfechter für Jesus. Ja, der dem Soldaten das Ohr abgehauen hat. Das ist der, der am Berg der Verklärung die Hütte für Jesus bauen wollte. Das ist der, der gesagt hat, Jesus, ich mache alles für dich, ich gebe mein Leben für dich. Es ist aber auch der, der gesagt hat, ich kenne dich nicht, Jesus. Ich habe mit dir nichts zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und warum hat er das gesagt? Weil er Mauern gehabt hat. Wir haben es eben gesungen. Weil er Mauern gehabt hat, die sich Menschenfurcht nennen, die sich Angst nennen, die noch nicht niedergerissen waren. Und er hat seinen Glauben eingetauscht gegen die Menschenfurcht, hat seinen Glauben eingetauscht gegen den Alltag wieder und war wieder auf dem alten Leben, wo er vor seiner Begegnung mit Jesus war. Amen. Amen. Das war der Punkt, wo Petrus war. Es gibt zwei Feuerstellen im Leben von Petrus. Das eine ist an dem Tag, wo er Jesus verleugnet hat. Das kannst du nachlesen im Lukas 22. Ja, dass er an die Feuerstelle kam, wo Jesus ihm vorher schon gesagt hat, hey, du wirst mich dreimal verleugnen. Niemals. Niemals. Wir sind mit solchen Aussagen immer gleich schnell dabei. Niemals werde ich das aufgeben, was ich habe. Ja, und dann kam der Moment, ja, wo Jesus verhaftet worden ist und wo Petrus gesagt hat, jetzt muss ich gucken, dass ich mich selber in Sicherheit bringe. Jetzt muss ich gucken, dass ich mein Leben für mich behalten kann. Weil den haben sie ja schon verhaftet. Ich weiß ja, was mit dem passiert. Ja. Und wie weit ist unser Glauben da wirklich schon fest in uns gefestigt? Wie weit ist diese Mauer eingerissen, damit Jesus uns wirklich diesen Schutz geben kann, den wir brauchen, damit wir im Alltag durch die Situation durchgehen können? Wir haben alle so Situationen. Wer hat schon immer Jesus bekannt in seinem Leben, wenn er am Arbeitsplatz war? Wer hat schon immer Jesus bekannt, wenn er mit Freunden unterwegs war? Wie oft haben wir Jesus verborgen in unserem eigenen Leben, damit wir nicht uns als Christ outen müssen? Seid ehrlich zueinander. Ich will euch die Stimmung heute Morgen nicht nehmen, aber es wird besser. Entspannt euch. Entspannt euch. Aber wir müssen ja, wisst ihr, um Dinge zu verändern, muss man die Wahrheit ansprechen, die Realität sichtbar machen. Und das ist das, was Gott in unserem Leben tun will. Ja, wenn du Mauern einreißen willst, musst du wissen, wo ist deine Mauer. Wenn du Verletzungen heilen willst, musst du wissen, welche Verletzungen das du hast. Alles, was du verbirgst und vor Gott verheimlichst, kann Gott, du hast es gesagt, kann Gott nicht wirken. Nee, wer war das? Ist egal. Kann Gott nicht wirklich anrühren. Und darum geht's doch, ihr Lieben. Gott möchte heilen, Gott möchte wiederherstellen. Gott möchte Einzug halten in deinem Herzen und möchte bleiben in deinem Herzen. Aber er möchte nicht in Herzen wohnen, wo Mauern sind. Er hat uns zur Freiheit berufen. Amen. Er hat ein komplettes Werk am Kreuz von Golgatha gemacht. Wir dürfen ihm alles anvertrauen, was uns wirklich bewegt. Du hast es echt toll formuliert vorhin. Ja. Wir dürfen ihm alles anvertrauen. Und das Einzige, was dich daran hindert, ist deine eigene Furcht. Du könntest nicht mehr geliebt werden, wenn du deinen Fehler zugibst. Und ich bin genau mit dieser Furcht aufgewachsen. Ja, ich bin im Frauengefängnis geboren worden, ich bin zur Adoption freigegeben worden, war 4 Jahre im Waisenhaus, bin von wunderbaren Eltern anschließend adoptiert worden. Ja, und trotzdem habe ich diese Angst in mir gehabt, ja, diese Ablehnung in mir gehabt und ich konnte kein Vertrauen wirklich zu Menschen haben. Nicht mal zu meinen eigenen Eltern, obwohl ich das erst im Nachhinein erkannt habe. Ja, welche Mauer zwischen meinen Eltern und mir gestanden hat, wo ich mir vielleicht einiges hätte ersparen können, wenn ich offen und ehrlich hätte reden können. Und dann kommst du zu Gott und du hast genau die gleichen Eigenschaften wieder. Und das ist das Gleiche, was Petrus uns vorgelebt hat. Petrus war ein Mensch voll mit Menschenfurcht. Das kannst du in der Apostelgeschichte immer wieder rauslesen, dass der Typ Angst gehabt hat vor seinen eigenen Leuten. Er hat Angst gehabt, sich zu bekennen. Ja, und dann musste Jesus in ihm ein Wunder tun. Ja, und das, da kommen wir später dazu. Aber das war der Punkt, ja, wo man dann versagt und wo man aufgibt und wo man Jesus anfängt zu verleugnen und fragt sich anschließend, wie bin ich denn eigentlich da wieder hingekommen, wo ich überhaupt nicht mehr hin wollte? Wieso komme ich eigentlich in meinem Leben nicht weiter und warum strackle ich eigentlich immer wieder in den gleichen Situationen? Warum versage ich immer wieder in den gleichen Momenten? Warum kann ich da nicht durchbrechen? Weiß jemand, von was ich hier spreche? Ja? Wink mal mit mir, wenn es dich betrifft. Warum komme ich da nicht weiter? Was sind denn die Punkte, warum ich da nicht weiterkomme? Und wisst ihr, warum wir oft nicht weiterkommen? Weil wir den Mantel der Frömmigkeit drüber decken. Weil wir so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und ich kann dir eins sagen, Gott ist kein Gott, der auf deine Fake News reinfällt. Du kannst Gott nichts vormachen. Du hast es auch gesagt, ja? Komm ehrlich zu Gott. Gott ist ein Gott, der möchte, dass du ehrlich zu ihm kommst. Und das Ehrlichste, was du Gott gegenüber sein kannst, ist, ich gebe meine Fehler Gott gegenüber zu. Das ist der ehrlichste Punkt, wenn du bekennst, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung. Wie ich angefangen habe, das zu kapieren und hineingegangen bin. Ich war auch so ein Typ, voll mit Menschenfreude. Menschenangst, wenn mehr wie zwei Leute da waren, habe ich patschnasse Hände gekriegt. Ja, ich konnte mich nicht äußern. Wenn ich was getrunken habe, da habe ich die Welt verändert, aber ansonsten war ich der Angsthase in Person. Voll mit Minderwertigkeitskomplexen. Aber wie ich angefangen habe, mich zu erkennen, was Gott über mich denkt. Es ist nicht wichtig, was du über Gott denkst. Um heil zu werden, ist es wichtig zu wissen, was denkt Gott über dich. Es ist wichtig zu verstehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ist ein schöner Satz. Und der darf lebendig in uns werden. Weil Liebe verzeiht, Liebe nimmt an, Liebe erbaut, Liebe rechnet die Schuld nicht zu, Liebe führt dich, Liebe leitet dich, Liebe stärkt dich. Das sind die Dinge, die in Liebe drin sind. Das ist das, wie Gott sich identifiziert. Er wird immer für dich sein und nie gegen dich sein, weil er dich liebt. Und da mache ich nicht immer den großen Sprung ans Kreuz von Golgatha, sondern ich nehme ihn in den Alltag mit hinein und sage, Gott, du bist doch bei mir. Wir werden doch die Situation jetzt hinkriegen. Wir feisten alle irgendwelche Probleme in unserem Alltag. Und Gott sagt, ich bin doch bei dir. Ich gehe doch mit dir. Dafür hat er uns den Heiligen Geist gesandt, dass er gesagt hat, ich gehe zum Vater und sende euch den Tröster und Beistand. Ja, dass ihr nicht alleine seid bis in alle Ewigkeiten. Ich bin mit euch. Jeden Schritt, den du tust, ist der Heilige Geist mit dir. Er ist in dir. Steh mal bitte auf. Ich habe so das Gefühl, das mit dir zu machen. Steh mal auf, ganz ruhig, ganz entspannt bleiben. Geh mal mit mir. Guck, so wie ich jetzt mit dir bin, ja, und du mit mir, und wir jetzt gemeinschaftlich da gehen, fühlt sich gut an, ne? Fühlt sich gut an, ne? Fühlt sich gut an. Ja, so, und jetzt gehst du mal bitte alleine weiter. Der Heilige Geist ist immer noch bei dir. Fühlt sich das immer noch gut an? Amen. Amen. Danke dir. Ja, lass uns wirklich begreifen, dass Gott immer bei dir ist, in jeder Situation. Und für dich habe ich den Eindruck, dass es lebendig in dir sein soll. Gott möchte dich, hör zu, Gott möchte dich freisetzen. Entspann dich. Ganz ruhig bleiben, einatmen, ausatmen. Gott möchte dich ganz neu freisetzen. Hab keine Furcht, du kannst nicht versagen, er ist mit dir. Er ist bei dir. Er führt dich, er leitet dich. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja, aber ich habe die ganze Zeit schon den Eindruck für dich. Ja, leg diese Furcht ab, Gott ist bei dir. Er führt dich und er leitet dich. Amen. Amen. Halleluja. Und dann sehen wir die Geschichte von Petrus und schauen, wie er sich da weiter bewegt, ja. Und dann haben wir das Kreuz von Gott, wir haben Karfreitag, wir haben Ostersonntag, wir haben die Auferstehung, wir haben die Begegnung Petrus wieder mit dem auferstandenen Herrn. Und dann kommt für mich eine der schönsten Stellen, ja, das ist die Stelle, wo sie wieder draus waren. Wisst ihr, die Jünger sind ja wieder in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie haben ja alle gedacht, Jesus ist der Messias, so haben sie ihn ja willkommen geheißen, den König der Könige, jetzt war er auf einmal blub, da war er weg, jetzt ist er wieder da. Aber die Hoffnung, die sie hatten, er ist der König, der Israel hervorbringt, befreit von der römischen Besatzung und so weiter, ja, die ist komplett gestorben. Ja, und dann sind sie, und dann sagt Petrus sagt so einen lapidaren Satz, ich gehe fischen. Ich mache das, was ich früher gemacht habe, ja, ich gehe fischen. Und der Conny hat gesagt, ich mache das, was ich früher gemacht habe, ich gehe wieder trinken. Ja, ich gehe wieder in mein altes Leben zurück. Hat ja eh keinen Wert gehabt mit diesem Jesus. Hat nicht funktioniert. Die haben zwar alle gesagt, das funktioniert. Wisst ihr, ich glaube, wir sollten immer, wenn wir ehrlich damit umgehen, was uns wirklich bewegt und wo unsere Schwächen sind, dann kann Gott kommen, kann unsere Schwächen wegnehmen und sie in Stärken verwandeln. Das ist nicht nur ein frommer Spruch, ja, er macht aus Minus Plus oder er verwandelt unsere Schwachheit in Stärke, sondern er kann Schwachheit nur verwandeln, wenn wir ihm die Schwachheit geben. Und dann ist er da, dieser Petrus. Ja. Und sie haben das Gleiche gemacht wie früher, sie haben gefischt und sie waren genauso erfolglos wie früher, sie haben nichts gefangen. Das ist die Frucht unseres alten Lebens. Kommt nichts Gescheites dabei raus. Amen. Ja, keine Frucht, nichts, was wirklich sichtbar ist, oder wirklich, sagen wir es mal so rum, nichts, was wirklich einen Wert für uns hat. Geld hat keinen Wert für uns. Geld hat keinen Wert. Ja, und dann sind sie da wieder auf dem Heimweg, die Nacht wieder durchgefischt und wieder ist das Boot leer. Und dann steht Jesus da am Ufer. Ja. Bitte? Da steht Jesus dann an dem Ufer und so wie Jesus halt ist, er hat schon für alles vorgesorgt. Wenn du Nacht auf dem Wasser warst, ist es kalt, er hat schon das Feuer gemacht. Wenn du nachts auf dem Wasser warst, hast du Hunger, er hat den Fisch schon gemacht. Ja, und er gibt ihnen das gleiche Kommando, das er Petrus schon mal gegeben hat. Wirf dein Netz nochmal aus. Ja. Wirf dein Netz nochmal aus. Und das Gleiche geschieht wieder. An dem Tag, wo Jesus gekommen ist, wo er aus Kapernaum gekommen ist, wo die Menschenmasse ihm gefolgt ist, ja. Und er ist da unterwegs gewesen und er sagt zu Petrus, leihst du mir mal dein Boot, schieb mich mal ein bisschen weiter auf den See hinaus, damit ich zu ihnen beten kann. Und wie er fertig ist, dann sagt er zum Petrus, fahr mal noch ein Stückchen raus und wirf dein Netz aus. Und Petrus fängt mit ihm schon an zu diskutieren und sagt, hey, sorry, du bist ein Rabbi, du kannst lehren, aber ich bin der Fischer. Ich habe eine Ahnung, dass da am Tag nichts zu fangen ist. Also, aber, und das ist der genaue Punkt, um den es geht, auf dein Wort hin werde ich es tun. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo wir viel mehr darüber nachdenken sollten, wenn Jesus zu uns spricht, dass wir auf sein Wort hin handeln. Und aufhören, darüber nachzudenken, ob das richtig oder verkehrt ist, sondern, oder was es für einen Erfolg haben könnte oder nicht haben, was es hervorbringen könnte oder nicht, sondern es ist so viel vorhin gesagt worden, was richtig war. Hab Vertrauen in ihn. Wenn er spricht, dann will er es tun. Und wenn er es tut, wird es immer zu deinem Besten sein. Magst du mal Amen sagen? Er wird immer zu deinem Besten handeln, er wird nie zu deinem Schlechten handeln. Egal wie das für dich persönlich aussieht, wie das in deinem natürlichen Denken aussehen mag. Vielleicht denkst du, um Gottes Willen, wie soll denn das werden? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Du musst es nicht verstehen. Vertrauen hat nichts mit Verstand zu tun. Vertrauen heißt was? Ich vertraue ihm. Ich schätze, was er sagt und ich bleib dran und ich tue, was er sagt, weil ich ihm vertraue. Amen. Und das ist das, wo wir hin müssen, wo Gott uns haben möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir handeln gemäß dem, was er sagt, was immer er sagt. Was sagt die Mutter, die Maria zu ihm bei Verwandlung vom Wasser zum Wein? Du musst, allein schon die Ansprache von Jesus zu seiner Mutter, was schaffst du mir denn da an? Was kümmerst du dich drum? Es ist noch nicht meine Zeit. Und was macht Maria? Sie dreht sich um zu den Knechten und sagt, was immer er sagt. Das tut. Und das sollten Leitfaden für uns werden. Was immer er sagt, ich möchte dich herausfordern, was immer er sagt, das tu. Nicht, was dein Nachbar sagt, nicht, was dein Pastor sagt, Entschuldigung, wenn ich das so krass ausdrücke. Ja, ich bin selber Pastor, ich weiß, ich grabe mir gerade im Moment selber ein Loch, aber ist egal. Ja, sondern was er sagt, das tu. Ja, und wenn du in diesem Gehorsam Gott gegenüber lebst, wirst du immer auf der siegreichen Seite sein. Wer möchte siegreich sein? Wer möchte überwinden? Wer möchte mit Gott vorwärts kommen? Wer möchte den Lauf vollenden? Wer möchte die Siegeskrone am Ende seines Lebens haben? Deshalb, was immer er sagt, es tut. Seid ihm gehorsam, nicht deinem Nachbarn, nicht deinem Bruder, nicht deiner Schwester, nicht deiner eigenen Meinung, sondern was er sagt, es tut. Und vertraue, dass er wirkt, was er dir sagt. Mag mal jemand Amen sagen. Ja. Und das ist der Punkt, um den es in der ganzen Sache geht. Ja. Und dann kommen sie daher. Ja. Und Petrus natürlich wieder. Da war er wieder in seinem Eifer drin, er hat ja seinen Jesus wieder mal gesehen, jetzt sieht er den da. Das ist der Herr, der da am Ufer steht. Es ist der Herr, der am... Und das Erste, was Petrus macht, er jumpt voll wieder ins Wasser hinein, ja, und schwimmt dahin. Jesus, der Petrus hat eine Leidenschaft gehabt. Und ich glaube, wir alle haben eine Leidenschaft in uns, weil, wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist in uns die Leidenschaft gibt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ja, der Mensch, der Geist in uns will mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Das Einzige, was dich stoppen will, ist dein Körper, dein Geist, deine Seele und dein Fleisch. Dein Fleisch ist dein Hindernis, mit Christus vorwärts zu gehen, weil die quietschende Seele. Oh, mi. Oh, mi. Ich bin zu kurz gekommen, ich werde nicht gesehen, ich habe das nicht bekommen. Der hat mich heute Morgen nicht gegrüßt, wie ich in den Gottesdienst gekommen bin. Das ist aber mi. Das ist die Quietscherei, die uns trennt vom Herrn. Amen. Ja, aber das, wenn wir aufgeben. Weißt du, wie unwichtig das ist, ob dich jemand grüßt oder nicht grüßt im Vergleich, der Herr ist mit mir. Wenn du deiner Seele die Argumente nimmst, dann hört die auf zu quietschen. Lobe den Herrn um meine Seele, heißt es in dem Psalm. Schon mal gelesen? Lobe den Herrn um meine Seele. Und dann hast du deine Seele in dir. Ich habe keine Lust. Lobe den Herrn um meine Seele. Ich habe keinen Bock. Lobe den Herrn um meine Seele. Oh, ja, gut, okay. Lobe den Herrn. Nein, ich lobe den Herrn. Ich lobe den Herrn. Oh, ich lobe den Herrn. Ja, ich lobe den Herrn. Oh, die Seele lobt den Herrn. Halleluja, ich lobe den Herrn. Und du merkst, wie Kraft in dich hineinkommt, weil du anfängst, den Herrn zu loben. Und wenn du dem Herrn die Ehre gibst, kommt der Herr und sorgt für dich mit seiner Gegenwart und erbaut dich und gibt dir Kraft und Zuversicht und Hoffnung in deiner Situation. Und egal, wie dein Leben aussieht, wenn du anfängst, den Herrn zu loben, dann wird dein Leben sich verändern. Und er jumpt ins Wasser und geht dahin und schwimmt zu seinem Jesus. Genau wie er damals im Boot gesessen hat. Ja, als Jesus auf den Wellen dahergekommen ist. Herr, auch da sagt Petrus das allerselbe. Herr, auf dein Wort hin will ich aus dem Boot steigen. Auf dein Wort hin gebe ich die Sicherheit meines Lebens auf. Auf dein Wort hin bin ich bereit, in das für mich Ungewisse zu gehen, weil es macht keinen Sinn, auf Wellen zu stehen. Es macht keinen Sinn, auf Wasser zu gehen. Ja, aber du merkst, dass Petrus in dem Moment nicht mehr geschaut hat auf das, was natürlich ist, sondern hat auf Jesus geschaut. Ja, auf dein Wort hin werde ich aus dem Boot steigen. Und er ist aus dem Boot gestiegen und hat seine Augen auf Jesus gerichtet und ist strack übers Wasser gelaufen. Und dann kam der Moment, es ist unmöglich, auf Wasser zu gehen. Und in dem Moment ist es unmöglich, dass du auf Wasser gehst. Wenn du anfängst, Vertrauen mit dem Verstand zu ersetzen, dann wird's unmöglich. Solange dein Verstand noch nicht so stabil ist, dass er im Wort Gottes eingetaucht ist, dann fängt dein Verstand an und sagt, das ist nicht machbar. Und dann ist er untergegangen. Und das Bild, das du dabei siehst, ist, dass Jesus eins gemacht hat. Darf ich mal deine Hand haben? Du bist gerade am Untergehen. Aber selbst in dem Moment lässt Jesus dich doch nicht untergehen, sondern er zieht dich wieder aus dem Wasser empor. Und er ist bei ihm und schickt ihn wieder zurück in sein Boot. Danke. Ja. Jesus ist immer bei dir. Er wird dich nie aufgeben. Ja. So wie er mich in Frankfurt wieder erwischt hat. Ja. Und mich wieder in meine Reha-Arbeit zurückgeschickt hat. Mein Pastor hat damals nur gesagt, wie ich wiedergekommen bin. Ja, ich warte ja schon die ganze Zeit, dass du kommst. Der hat schon länger auf mich gewartet, wie ich gerufen habe, ich will dahin. Ja. Und das sind so viele Jahre jetzt her. Aber Gott hat sich, wisst ihr, Gott vergib dir immer. Und Gott rechnet dir deine Gedanken, deine Fehler niemals zu. Wenn du kommst und sagst, Herr, vergib mir, ich habe es schwach gemacht, ich war fleischlich, ich war menschlich, whatever, vergib mir, dann kommt Gott als erstes und vergibt dir. Und wisst ihr, was Vergebung macht? Vergebung raubt den Grund der Anklage. Dem Moment, wo du vergibst, hast du keinen Boden mehr, auf den Anklage gesät werden kann. Weil wenn er dir sagt, ich habe deine Sünden vergeben, ja, wer mit aufrichtigem Herzen zu mir kommt und seine Sünden bekennt, der dem werde ich die Sünden vergeben und ihre nicht mehr gedenken und sie in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist der Punkt, um den es geht. Ja, Gott hat keinen Anklagepunkt mehr gegen dich und will auch keinen haben, dafür ist Christus gestorben. Der Teufel sucht die Möglichkeiten, wo er dich anklagen kann. Und das, was du nicht in Ordnung bringst mit Gott, ist der Nährboden, wo er dich anklagt. Und das ist das, was wir verändern dürfen. Das ist das, wo Gott uns mit hineinnehmen will. Und dann ist dieser Petrus wieder da und dann sitzen sie an dem Feuer und sie haben ihr Frühstück gemeinschaftlich, ja, und genießen die Zeit miteinander. Und dann kommt die Herausforderung, die Jesus auf ihn bringt. Simon, Simon, liebst du mich mehr als diese? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Simon, liebst du mich mehr als deine Mitmenschen? Liebst du mich mehr wie das, was sonst in deinem Leben drin ist? Anders ausgedrückt, einfach ausgedrückt, bin ich die Nummer eins bei dir? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Es geht nicht immer um unsere Dienste. Wir meinen immer, wir werden gut, wenn wir unsere Dienste erfolgreich machen und so weiter. Nichts gegen Lobpreis, Timo, das haben sie ja Dinge zu tun. Wisst ihr, das ist aber nicht das, was uns qualifiziert mit Jesus. Qualifizieren mit Jesus tut uns, liebst du mich? Willst du Gemeinschaft mit mir haben? Verbringst du Zeit mit mir? Oder bin ich nur der Erfüller deiner Wünsche? Ja, sondern hast du wirklich Gemeinschaft mit mir? Willst du mich kennenlernen, wie ich wirklich bin, fragt Jesus oft. Ja, wir kennen die Geschichte von Maria und Martha. Setz dich zu den Füßen Jesus und hör ihm zu. Lern ihn kennen. Lern seinen Charakter kennen. Lern den Charakter Jesu Christi kennen. Und du wirst merken, dass dein Leben sich nochmal komplett neu aufrichtet. Ja, weil du merkst, Gott ist anders, wie ich ihn vielleicht in meinen Vorstellungen habe eingeschätzt. Gott ist so facettenhaft zu uns. Ich bin ist alles für dich, was du brauchst. Ich bin ist dein Heiler. Ich bin ist dein Versorger. Ich bin ist dein Wiederhersteller. Ich bin ist der, der deine Sünden vergibt. Ich bin ist dein Freund. Ich bin ist der, der deinen Weg bereitet. Ich bin ist dein Schutz. Ich bin ist deine Bewahrung. Ich bin ist deine Kraftquelle. Ich bin ist dein Friedefürst. Das ist alles das, was ich bin, ist für uns. Er ist alles, was du brauchst. Deshalb sollten wir ihn mehr kennen als alles andere. Und wir sollten ihn mehr lieben als alles andere in unserem Leben. Mag mal jemand Amen sagen? Weil das ist das Fundament, das du brauchst, ja, damit du durch diese Zeiten hindurchgehen kannst. Warum haben denn die Apostel alle Haus stehen bleiben können? Weil sie erkannt haben, wer er ist und sie mit ihm unterwegs waren, aber durch den Heiligen Geist noch viel näher mit ihm zusammengekommen sind und nicht mehr gewankt sind. Petrus ist nie mehr gewankt, seit er diese Begegnung hatte. Petrus ist nie, nachdem Jesus ihn gefragt hat, ist Petrus nie mehr zurückgegangen. Er ist nie mehr rückfällig geworden. Er hat nie mehr ein leeres Netz gehabt. Er ist der geworden, zu dem Jesus ihn von Anfang an, seit der ersten Begegnung berufen hat. Du wirst Menschen fischen für mich. Und genau das sagt Jesus zu dir heute Morgen. Ich habe eine Berufung für dich. Vielleicht meinst du, du bist viel zu weit weg von deiner Berufung. Ich sag dir, du wirst erleben, wenn du dich mit ihm eins machst, dass du genau das tust, was er für dein Leben hervorbringen möchte. Amen. Amen. Nur nicht begeistert werden, ihr Lieben. Ja. Wenn Gott anfängt, dein Leben zu sortieren, ja, dann räumt er komplett auf. Und ich hab in meinem Leben dann gelernt, sag ich, das möchte ich nicht nochmal erleben, was ich erlebt habe. Es ist mir egal, was es mich persönlich kostet, aber ich werde in meinem Leben nicht mehr vor Jesus weglaufen. Und ich werde alles tun, näher zu ihm zu kommen. Und wir brauchen keine frommen Sprüche in den Gemeinden am Sonntagmorgen, oh, näher zu dir, oh mein Herr, wenn wir unter der Woche nicht bereit sind, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wenn wir nicht bereit sind, mit ihm vorwärts zu gehen, wenn wir uns nicht ausstrecken, mit ihm unterwegs sein zu wollen. Das ist der wahre Glauben, das ist das wahre Identifizieren mit Christus, wenn wir sagen, Herr, du bist die Nummer eins, nicht nur am Sonntagmorgen von 11 bis 13 Uhr bei euch, glaube ich, ja, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Und am Sonntag komme ich ins Hause des Herrn nicht zu bitten, sondern um zu danken, was du unter der Woche für mich getan hast. Und dann wirst du merken, wie dein Leben sich verändert, weil eine neue Zuversicht in dir ist, weil die Kraft in dir lebt. Es ist nicht nur die Lippe, es ist dein Herz, das gefüllt ist mit der Gegenwart Gottes, mit dem lebendigen Heiligen Geist, der uns lebendig macht und kühn macht, wie er einen David kühn gemacht hat, wie er einen Joshua kühn gemacht hat, wie er einen Daniel kühn gemacht hat, wie er die drei im Feuerofen kühn gemacht hat, wie er die Apostel kühn gemacht hat. Es ist der gleiche Heilige Geist, der dich kühn macht in deiner Lebenssituation, damit du durchgehst durch deine Lebenssituation in der Zuversicht. Mein Gott ist für mich, wer soll denn gegen mich sein? Halleluja. Oh, Halleluja. Schupara. Liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, weide meine Lämmlein. Übernimm Verantwortung. Übernimm die Verantwortung, die ich dir gebe, sagt Jesus zu ihm. Und wiederum spricht er ein zweites Mal zu ihm, Simon, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und spricht er zu ihm, hüte meine Schafe, weide meine Gemeinde. Übernimm Verantwortung für die ich dir anvertraue. Und das Erste, was wir lernen dürfen, ist, übernimm Verantwortung über dich selber. Übernimm Verantwortung für dich selber. Sei bereit, für dich selber Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment, wo du sagst, ja, ich will Verantwortung für mich übernehmen. Und schieb nicht immer alles auf irgendjemanden, der es machen soll. Kannst du mal für mich beten? Du hast Autorität und Vollmacht zum Beten. Schon mal gewusst? Schon mal gehört? Dann bete doch selber. Ja, kannst du mal für mich beten? Ja, wir können Fürbitte machen, überhaupt kein Thema. Aber in erster Linie gehe ich doch mit meinem himmlischen Vater ins Gespräch und sage, du, ich habe ein Problem, hilfst du mir mal? Das ist Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ein Problem am Arbeitsplatz. Herr, du hast mir Autorität und Vollmacht gegeben, in der Situation hineinzusprechen. Sprich zu deinem Berg. Nicht flüster zu Gott, sprich zu deinem Berg. Sprich zu dem Problem. Und es wird sich hinwegheben und in die Tiefe des Meeres gehen. Amen. Wir brauchen diese Zuversicht in uns. Wir brauchen die Autorität. Wir brauchen die Vollmacht. Ja, nicht irgendjemand, sondern du bist für dein Leben verantwortlich. Du hast von Gott Autorität und Vollmacht für dein Leben bekommen. Er sagt zu dir, übernimm doch die Verantwortung. Ich bin doch bei dir. Du musst ja nicht mal alleine wirken. Ich möchte ja nur, dass du Ja zu dir selber sagst. Sag mal Ja zu dir selber. Guck mal deinen Nachbarn und sag mal Ja zu dir selber. Und wenn den einen oder anderen ist es vielleicht angesagt, vergib dir selber mal. Vergib dir selber mal. Wir sind so groß mit Vergeben mit allen Leuten, wisst ihr, und können nicht durchkommen, weil wir uns selber nicht annehmen können. Du kannst dich nicht annehmen, wenn du dir selber nicht vergibst. Wie viele negative Gedanken und Sprüche hast du in deinem Leben über dich selber schon ausgesprochen? Denk mal drüber nach. Vergib dir selber. Du bist in dem Ebenbild Gottes gemacht. Es gibt keinen Grund für dich, schlecht über dich selber zu denken. Soll ich es nochmal sagen? Du bist in dem Ebenbild Gottes gemacht. Es gibt keinen Grund, schlecht über dich selber zu denken. Auf die Seite. Du bist in dem Ebenbild Gottes gemacht. Es gibt keinen Grund, schlecht über dich zu denken. Ja, aber, nix aber. Es ist das Wort Gottes. Du brauchst doch nicht über das Wort Gottes diskutieren. Nimm es doch einfach. Nimm es doch einfach. Wir Ja-Aber-Weltmeister. Ja? Wir würden ja so gerne, wenn das Aber nicht wäre. Ja? Sag deinen negativen Gedanken, schweig still und mach dich aus mir heraus. Deine Macht ist gebrochen von heute an. Breche die Macht über meine negativen Aussage von heute an. Es ist dein Part. Es ist deine Negativität. Wir können immer alles brechen, aber es kommt darauf an, was du damit machst, was wir brechen. Seid ein Täter des Wortes. Heißt, ich agiere nach dem, was Gott sagt und setze es frei und dass es in Existenz kommt. Seid ihr bei mir? Oba. Oba. Ja, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und wenn ich dich dreimal frage, wenn Gott mich dreimal fragt, hast du mich lieb? Dann denke ich, hört er mir nicht zu oder glaubt er mir nicht? Nachdem ich das Erstere wieder mal abstreichen würde, würde ich wahrscheinlich am Zweiten hängen bleiben. Aber es hat einen Grund, warum Jesus das macht. Jesus hat Petrus für jede Ablehnung, für jedes Nein, für jede Verleugnung, die er am Karfreitag gemacht hat, an dieser ersten Feuerstelle, hat Jesus ihm die Möglichkeit gegeben, darüber zu stehen, zu sagen, nein, ich eliminiere es und ich liebe dich, Herr. Das war die Wiederherstellung, die stattgefunden hat zwischen Petrus und Jesus. Dass er gesagt hat, da steht nichts mehr zwischen uns. Jede Negativität habe ich jetzt aus deinem Leben herausgenommen. Es ist alles in Ordnung. Und Petrus wurde traurig und sagt, aber Herr, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles und du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Mit anderen Worten, wenn du Jesus liebst, wird Jesus zu dir sagen, tu die Werke, die ich dich geheißen habe, zu tun. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier sitzt keiner, der hier sitzt, der keine Werke vom Herrn bekommen hat zum Tun. Amen. Da interpretieren wir überhaupt nichts Neues. Es ist nur was herausgefallen. Jeder von uns hat einen Auftrag von dem Herrn bekommen. Und jeder von uns darf diesen Auftrag leben. Weil du wirst am Ende der Zeit vor dem Herrn stehen und Rechenschaft ablegen über das, was du getan hast. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, hey, ich bin für dich. Es ist nicht nur Palmsonntag, Halleluja, Hosianna. Es ist der Ostersonntag, wo er auferstanden ist. Und es ist die Feuerstelle, wo du zu ihm sagen kannst, hey, ich liebe dich. Das sind die Plätze, die für uns wesentlich sind. Weide meine Lamme, weide meine Schafe. Ich bin bereit, meinen Auftrag anzunehmen. Ich bin bereit, alles Negative abzulegen. Gott möchte dich heute Morgen wirklich ermutigen. Leg diese Negativität in deinem Leben ab. Diese Negativität ist auch Zweifel zu haben. Ja, immer wieder in Zweifeln herumzustochen. Ja, sondern bleib da drin, was Jesus zu dir gesagt hat. Ja, und dann wirst du merken, so wie Gott es auch bei mir gemacht hat, wie ich Ja zu ihm gesagt hat und wieder in die Wege hineingegangen bin, hat Gott angefangen, meinen Dienst freizusetzen. Ja, wo ich gedacht habe, das ist vorbei, ich gehe wieder in den Alltag, da brauchen wir jetzt mal nicht nur von unter der Brücke reden, ja, sondern ich gehe wieder in meinen alten Teil zurück, hat Gott gesagt, ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich fange erst an mit dir. Und heute Morgen ist so die Möglichkeit, wo Gott sagt, hey, ich bin mit dir noch nicht fertig. Es liegt an dir, ob du bereit bist, dass er mit dir anfangen darf. Es liegt an dir, ob du da hineinkommen willst, was Gott für dich bereitet hat. Ja. Und unser Wunschdenken, ach, es wäre so schön, wenn. Ich wünsche mir. Gott ist kein Wunschkonzert. Gott hat einen Plan für dein Leben und möchte diesen Plan des Lebens mit dir leben. Und erfüllen. Ja, egal, wie die Dinge aussehen in deinem Leben, Gott hat Möglichkeiten. Ich sage immer, wisst ihr, wenn er es mit dem Chaoten dahin bekommen hat, mit dem hoffnungslosen, unter der Brücke versumpften, absolut chaotischen, lebensunfähigen Typen, wenn er das mit dem hinbekommen hat, aus dem einen Pastor zu machen, einen Prediger zu machen und den durch die Welt zu schicken, um sein Wort zu verkünden, wie viel mehr wird es mit dir auch hinkriegen? Hast du so viel Hoffnung? Hast du so viel Glauben, dass Gott seinen Plan in deinem Leben erfüllt? Dann heb mal die Hand und sag Amen. 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 Das ist das, was wir brauchen, wisst ihr? Diese Zuversicht. Hey Gott, Gott ist mit dir noch nicht fertig. Amen. Es ist nicht damit getan, dass wir irgendwann mal Ja zu ihm gesagt haben, sondern da steckt was dahinter und das möchte Gott mit dir mit tun. Ja, das, was mit Petrus passiert ist, als er wieder mit dem Herrn unterwegs war, weide meine Schafe, hat ihn dazu befähigt, bis in den Tod hinein das Evangelium zu verkünden. Und dann hat er so viel Achtung vor seinem Herrn gehabt, ich möchte nicht sterben wie mein Herr, das wäre zu viel Ehre für mich, sondern dreht mich auf den Kopf und nagelt mich dann ans Kreuz. Aber ich möchte nicht in die gleiche Art und Weise sterben. Er hat nie mehr gewankt. Und keiner von uns muss wanken und keiner von uns muss zweifeln. Lass den Heiligen Geist sein Werk tun, das er in dir tun will. Vertrau ihm, geh mit ihm, streck dich aus nach ihm, sei hungrig und durstig nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden, heißt es in Matthäus. Und das ist doch das Entscheidende, dass wir alles bekommen, wenn wir einfach nur uns nach ihm ausstrecken, hungrig sind nach seiner Gegenwart, nach seinen Worten, nach seinem Wirken, nach seiner Umarmung, nach seiner Liebe, nach seiner Auferbauung, dann wird er dich mit dir unterwegs sein und er wird deine Wege lenken wie Wasserbäche. Amen. Und das ist das, was er will, gerade für die neue Generation, für die New Generation, die da sitzt. Der Herr sagt zu euch, ich bin bei euch, egal was da draußen passiert, egal welche Upside Down in der Welt da draußen passieren. Er hat euch beim Namen gerufen, er hat euch heute schon dahergebracht und er hat einen Auftrag für euch, er hat ein Feuer für euch, er hat eine Leidenschaft für euch und er weiß, was er mit euch vorhat und er wird euch führen und es wird egal sein, ihr werdet eine Generation sein, wo die Menschen die Kinnladen nach unten klappt, weil ihr in dem Feuer des Heiligen Geistes seid, weil dieser Heilige Geist nach Gefäßen Ausschau hält, in denen er brennen kann, wo er nicht begrenzt wird, wo der Heilige Geist begrenzt wird, da hält er Auszug, aber wo er willkommen geheißen wird, da wird er sein Feuer ausgießen und dieses Feuer der Leidenschaft wird mit euch gehen und ihr werdet verbrennen, was da draußen an Unrat ist und ihr werdet sehen, wie die Menschen in Scharen zu euch kommen und sagen, was habt ihr, das ich nicht habe? Ich will das haben. Und das ist der Hunger, den Gott in uns hineinlegen will. Herr, wirke durch mich, leite mich, zünde mich an ein Feuer. Ich will nicht der eingestaubte Christ sein. Ich will nicht in den Kirchenmauern sein. Ich will an Leidenschaft von dir stehen. Menschen sollen erkennen, dass ich ein Zeugnis von dir bin. So wie du es gesagt hast, ich werde euch taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Zeugen dafür, was Gott in der Lage ist zu tun. Durch Gefäße, die sich willig bereitstellen, die sich von ihm füllen lassen. Und ihr werdet merken, dass diese gefüllten Gefäße eine Leidenschaft freisetzen und dass die Menschen daraus errettet und erlöst werden. Halleluja! Halleluja! Ich bin kein Theologe, als Petrus aufgestanden ist, als der Heilige Geist gefallen ist und mit Johannes angefangen hat, seine Pfingstpredigt gehalten, haben die Pharisäer gesagt, sind das nicht die, die mit Jesus unterwegs waren? Sind das nicht die einfachen Fischer? Aber sie waren mit Jesus, sie haben gesehen, da ist was mit denen unterwegs. Wenn Gott mit dir unterwegs ist, werden Menschen erkennen, die sind mit Jesus unterwegs. Da ist ein Unterschied. Die haben eine Leidenschaft, da brennt ein Feuer, weil Gott durch dich wirkt. Du darfst das Gefäß sein, durch das Gott wirken möchte. Magst du mal Amen sagen? Ja, und frag dich doch. Weißt du, wenn du mit Leidenschaft am Sonntagmorgen in die Gemeinde kommst, hast du am Montagmorgen noch die Leidenschaft von der Predigt, die du gehört hast? Was machen wir mit solchen Predigen wie heute Morgen? Dürfen sie Frucht hervorbringen? Darf das Wort in dir brennen, dass es Frucht hervorbringt? Darf es auf den Ackerboden deines Herzens fallen? Streckst du dich aus danach, dass da wirklich was dabei vorkommt? Oder sagst du, naja, war ja ganz nett. Oder war ja nicht schlecht, was er gesagt hat. Oder willst du dich anzünden lassen? Das ist die Frage, die Gott heute Morgen stellt. Willst du dich anzünden lassen? Von diesem Heiligen Geist. Von dieser Leidenschaft, mit ihm unterwegs zu sein. Willst du dich anzünden lassen von dem Feuer seiner Gegenwart? Bist du bereit, da hineinzugehen? Bist du bereit, vielleicht nochmal neu anzufangen? Bist du bereit, so wie Petrus, aus dem Boot zu springen und mit ihm zu sagen, oder bist du bereit, so wie Petrus zu sagen, ja, ich liebe dich, Herr? Bist du bereit, das anzunehmen? Die Gewissheit, dass Gott dich fragt, liebst du mich? Es ist nicht immer die Frage, ob Gott dich liebt. Sie fragt, liebst du ihn? Es ist deine Zusage, die du heute mit ihm machen willst. Herr, ich liebe dich. Herr, ich möchte es nochmal erneuern. Ich liebe dich. Herr, ich bin bereit, es wirklich nochmal vor dir zu erneuern, zu sagen, Herr, ich liebe dich. Da, wo ich vielleicht ein bisschen eingestaubt bin, wo ich ein bisschen trocken geworden bin, Herr, lass nochmal Wasser auf mich kommen, dieses Wasser des Heiligen Geistes, dieses Öl. Herr, ich liebe dich. Nochmal neu eine Leidenschaft in mir. Zünd mich nochmal neu an. Zünd mich nochmal neu an. Ich möchte dich einfach herausfordern. Wenn dich das heute Morgen betrifft, wenn dich das betrifft und sagt, ich möchte nochmal angezündet werden, ich möchte das nochmal erklären, ich möchte zum Herrn sagen, ich liebe dich, dann steh mal auf. Und steh auf, wenn es dich betrifft. Ich wollte das jetzt eigentlich nach vorne rufen, aber das lassen wir jetzt. Es wird ein bisschen eng. Dann machen wir es anders. Ja. Schließ mal alle die Augen. Wisst ihr, Herr, ich liebe dich. Es hat nichts damit zu tun, was macht der jetzt da vorne und was macht mein Nachbar und was geht da sonst noch über die Bühne. Ja, sondern, Herr, ich liebe dich. Weißt du, wenn du deinem Lebenspartner oder deinen Kindern sagst, ich liebe dich, dann guckst du auch nicht, ob die Straßenbahn vorbeifährt. Weil das ist eine persönliche Sache zwischen dir und dem Herrn. Ja. Und du sagst, Herr, ich liebe dich. Nimm dir einen Moment Zeit. Streck dich aus nach ihm. Heb die Hände, streck dich aus nach ihm. Sag, Herr, ich liebe dich. Ich möchte eine Begegnung mit dir noch machen. Herr, vergib mir, wo ich lau geworden bin. Vergib mir, wo ich kraftlos geworden bin. Vergib mir, Herr, wo meine Leidenschaft, meine Hingabe irgendwo im Alltag untergegangen ist. Herr, wo ich aufgehört habe, mit dieser Leidenschaft mit dir unterwegs zu sein, wo es noch eine Tradition geworden ist und langsam sich zur Religion entwickelt. Sondern mach dich wieder lebendig in mir, Heiliger Geist. Komm und zünd mich wieder an. Entfache ein Feuer im Herzen mir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Schließe mich fest in deine Hände ein. Lass dich einschließen von Gott in diese Hände. In seine liebende Hände. Lass dich empfangen, was er für dich heute Morgen bereitet hat. Lass wegnehmen all das, was dich hindert. Ja, gib ihm aus deinem Mund die Bereitschaft. Herr, nimm, was immer eine Mauer ist. Du bist der Gott, der Mauern einreißt. Du bist der Gott, der die Mauern von Jericho niedergerissen hat. Du bist der Gott, der die Zellenmauern niedergerissen hat. Du bist der die Ketten gebrochen hat. Du bist der uns verheißen hat, dass unser Joch gebrochen ist. Du bist der gesagt hat, unsere Fesseln sind entzweit. Du bist der Gott, der gesagt hat, wir sind zur Freiheit berufen von dir. Ich habe euch zur Freiheit berufen. Du bist der Gott, der uns das verheißen hat. Herr, und wenn du es uns verheißen machst, mach's lebendig in uns, in Jesu Namen. Mach's lebendig in jedem Einzelnen, Vater. Zünde an. Zünde dein Feuer an, in Jesus' Name. Zünde ihn an, Herr. Feuer. Zünde hier jeden an, komm, Heiliger Geist, und rühr du einen jeden Einzelnen hier an. Setz sie an Feuer, Lord. Dass sie nie mehr dieselben sind und dass Berlin erobert wird von deinen Kindern. Dass deine Leidenschaft durch diese Straßen der Stadt geht, um die Menschen zu erreichen, Vater. Damit du hast gesagt, wir werden deine Werke tun und größere, Vater. Befähige einen jeden. Lass einen jeden nehmen, was du bereitet hast. In jeder Generation, in jedem Stamm. Vater, lass sie in das Feuer hineinkommen, in deine Leidenschaft. Lass alles andere verbrannt werden jetzt von dir, Heiliger Geist. Was uns hindert, näher zu dir zu kommen, mit dir unterwegs zu sein. In Jesu Namen. Nimm die Blockaden weg. Nimm die Angst weg. In Jesu Namen. Setz es frei, Jesus. Jesus' Name. Halleluja. Yes, take it. Take it. Take it. Halleluja. Feuer. Jesus. Halleluja. Füllen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du anrührst jetzt, dass dein Feuer fällt. Füll sie. Machst du mal deine Hand rein. Füll sie an. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass diese Gemeinde hier ein neues Feuer von dir bekommt. Herr, ich bete für eine neue Leidenschaft. Nicht für den Sonntagmorgen, bla bla, sondern von einer Leidenschaft, die in uns brennt, die uns nicht mehr aufhalten kann, die uns eine innere geistliche Unruhe gibt, wenn wir lazy werden, wenn wir nachlässig werden, die uns ermutigt. Heiliger Geist, brenn du in jedem Einzelnen hier, dass dieses Feuer wirklich ausgegossen ist, dass es nicht nur auf ein paar fällt, sondern dass es auf jeden Einzelnen in dieser Gemeinde fällt, dass jeder Einzelne von diesem Feuer angezündet wird, dass sich jeder für gut genug erachtet. Vater, ich gehe gegen diese Lüge an, ich bin nicht gut genug, Gott kann mich nicht gebrauchen, ich bin nicht dazu berufen. Ich zerschlage diese Lügen des Feindes im Leben der Einzelnen hier in dieser Gemeinde und spreche dir zu, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist beim Namen gerufen worden, deshalb bist du ein Kind Gottes und deshalb bist du gut genug, alles zu empfangen, was der Vater im Himmel für dich hat. Füll sie jetzt, Heiliger Geist, und zünde sie an. Lass diese Generation hervorbrechen, Vater. Lass die nachfolgende Generation das Feuer empfangen. Dein Wort sagt, Abraham trug das Feuer und Isaak trug das Holz. Sie sind das Holz, diese Generation. Zünde diese Generation mit deinem Feuer jetzt an, in Jesu Namen, damit es brennen kann, damit es hervorbrechen kann, was du für diese Zeit bereitet hast. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja.